aber vielleicht schaffe ich das morgen, also das liegt mir irgendwie am Herzen. Ich habe noch nicht das Bedürfnis, an das Grab meiner Mutter zu gehen, aber zu diesen Tante Mien und Onkel Albert, wie sie hießen, also da würde ich gerne noch mal hinschauen und vorbeischauen. Denn die waren wirklich in der harten Zeit, also die müssen das gewusst haben, waren die doch sehr verbunden. Also ich fand, also für mich waren sie sehr, ja, sehr wichtig. Ich glaube, ich habe die Liebe da von denen, die hatten keine Kinder, also ich, wenn es auch alles sehr einfach und primitiv war in jeder Beziehung, aber sie hatten einfach das Herz auf dem richtigen Fleck, so würde man sagen. Ne?
Zwei Sachen beschäftigen mich sehr. Sie haben es ja eben nochmal gesagt, warum hat mein Vater sich nicht versteckt oder hat die Familie da nichts unternommen. Wir haben ja ein bisschen die Vermutung, dass es vielleicht im Zusammenhang geschehen ist, seine Festnahme, dass er sich eigentlich von jemand anders verabschieden wollte und selber gar nicht damit gerechnet hat, dass es ihn treffen würde. Also dass er irgendwo in eine Sache reingekommen ist, wodurch er dann so schnell festgenommen. Das könnte vielleicht sein, denn ich kann mir sonst vorstellen,
also ich habe,
wie Sie geschildert haben, dass er vielleicht doch noch mehr von der Familie sich verabschiedet hätte.
Ja, wahrscheinlich. Also das ist sicher, er hat sicher gedacht, er ist da nur hinbestellt worden. Aber weil er mich ja gefragt hat, ob ich noch ein Stück mitkomme und dann nicht zurückgekommen ist, das sitzt natürlich ganz tief in mir. Ich habe zum Beispiel Herrn Center, aber Sie verlegen ja jetzt den Stein, und wir waren als Kinder schon befreundet. Und ich glaube, das Verhältnis seiner Eltern ist so ähnlich wie meins. Ich glaube, das war genauso. Und die sind ja beide gut durch den Krieg gekommen. Und da habe ich ihn mal angerufen nach den Stolpersteinen und da sagt er, ja, dein Vater ist ja immer noch in die Judenhäuser gegangen. Und das stimmt. Also ich weiß, dass mein Vater, und ich bin so, habe ihn auch sehr oft begleitet, also er ist wirklich immer noch, wenn noch welche da waren, hingegangen. Vielleicht war das ein Fehler, aber das entsprach wahrscheinlich auch seiner Natur. Also,
und das andere finde ich aber eigentlich wahnsinnig aufregend. Das, Ihre persönliche Geschichte ist die einzige, wo mir bis jetzt vor Ohren gekommen ist, dass ein Ehepartner nach Auschwitz gefahren ist, um zu gucken, wie geht es meinem Mann?
Ja.
Kann ich ihn vielleicht sehen oder irgendwie?
Ja.
Also das finde ich schon wahnsinnig. Das ist natürlich sehr, sehr
natürlich.
Dass Sie darüber nicht reden konnten, weil das ja eigentlich Ihre Mutter noch mal von einer ganz anderen Seite zeigt. Ne?
Ja.
Denn wir haben ja in gleicher Zeit haben wir ja Ehepartner, die sich von ihren jüdischen Ehepartnern getrennt haben, aufgrund des politischen Drucks.
Nein, und sie ist wirklich nach Auschwitz gefahren und hat versucht, mit ihm Verbindung aufzunehmen. Also ich meine, ich habe es erlauscht, aber es hat sich auch bestätigt. Also meine Cousine, die wusste das nachher auch. Und da hatte sie es auch dann erzählt, witzigerweise. Warum sie mit mir nie darüber gesprochen hat, weiß ich nicht. Aber sie hat es wirklich getan. Also muss sie ja auch meinen Vater sehr geliebt haben, sonst fährt man ja nicht nach Auschwitz. Und wurde dann auch von den Beamten am nächsten Tag, so habe ich das noch gehört, also wenn Sie noch mal heil nach Hause kommen, dann nehmen Sie bitte den nächsten Zug, sonst behalten wir Sie gleich hier, so ungefähr war der Wortlaut, nicht? Also es war schon, also ich meine, da hat sie eigentlich allerhand riskiert. Das kann man nicht anders sagen. Aber warum sie dann diese Verschlossenheit gehabt hat, das weiß ich nicht. Und auch später noch, also da gibt es wirklich sehr unangenehme Erinnerungen nach 1945, die hätten nicht sein dürfen. Und das war alles ein Grund, also Magdeburg wollte ich nicht wiedersehen. Und heute muss ich sagen, auch nach der gestrigen Feier, nach den beiden Feiern, ich bin eigentlich froh und dankbar, dass ich jetzt hier sein darf und dass ich irgendwie versuchen kann, auch hier wieder Wurzeln zu schlagen. Es ist doch, ja, es gibt einfach die Verbindung für mich wieder zu meinem Vater. Also sie rückt dadurch irgendwie ran oder näher. Also ich also ich fühle mich dadurch glücklicher und zufriedener, dass ich jetzt hier schon das dritte Mal sein darf und freue mich eigentlich immer wieder, wenn ich jetzt nach Magdeburg kommen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die war ja dann alleinerziehende Mutter. Wir hatten, meine Großmutter hatte eine Lederhandlung oder so ein Ledergeschäft am Breiten Weg, 127, ein wunderschönes Haus. Sollte man also mal auch figurenmäßig, ist es restauriert von außen. Eigentlich wollte ich das gerne mal erben. Aber das hat meine Mutter dem Staat geschenkt aus Angst, dass ich irgendwelche Repressalien kriege, weil ich zu der Zeit ja schon in Hamburg wohnte. Und das haben wir auch nie wieder zurückbekommen. Schade. Sonst könnte ich öfter nach Magdeburg kommen. Ja, was haben Sie gefragt?
Dass Ihre Mutter in der Zeit...
Ja, die hat da in diesem Ledergeschäft irgendwie gearbeitet, würde ich sagen. Also, ja, das gehörte meiner Oma und hat die da noch gelebt. Also ich hätte eigentlich noch mal rauskriegen müssen, wann meine Großmutter gestorben ist, das weiß ich nicht. Ich kann mich an die Beerdigung noch genau erinnern, das weiß ich. Es polterte entsetzlich und seitdem habe ich kundgetan, es darf keine Erde auf meinen Grab geworfen werden, die poltert. Weil ich das als Kind so furchtbar fand, ein lieber Mensch versinkt da im Grabe und dann kommen da so, es muss so Januar, so Erdklumpen drauf. Dieses Geräusch, das hat sich sehr eingeprägt. Also das ist bei mir festgelegt, das darf nicht poltern. Aber aufgrund dieses Erlebnisses. Ne?
Haben Sie nach 45 mal Kontakt zu einer jüdischen Gemeinde gesucht oder zur jüdischen Kultur?
Nein, das war ja alles noch im Sack, hätte ich beinahe gesagt. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass mein Vater Jude war. Das habe ich eigentlich wirklich jahrelang nicht gesagt. Ich hatte nur eine Freundin, die hatte ich 40 Jahre. Die habe ich ungefähr im Jahre 64 kennengelernt. Das war eine Nachbarin, die war Jüdin, hat aber in Israel die schlimme Zeit verbracht, ist aber dann nach Deutschland zurückgekommen. Und das war die einzige Frau, mit der ich eigentlich darüber sprechen konnte, dass mein Vater in Auschwitz war und dass mein Vater Jude war und dass ich mal ein bisschen über meine Kindheit, und sie durfte das auch keinem weitersagen, was sie auch nie getan hat. Und ich fand das immer noch ein Makel, auch nach 45 ein sogenanntes Judenmädchen zu sein. Es hat sich wohl so eingebrannt, anders kann ich das nicht erklären. Also ich habe wirklich, als ich dann in Buchholz in der Zeitung stand und das erste Bild, dann sind die Leute auf mich zugekommen, ja wieso, das hast du ja nie uns gesagt, ja warum sollte ich das sagen? Es war in einem tiefen Sack, der war zugebunden und ist eigentlich erst mit Hilfe des Stolpersteins ins Rollen gekommen und hat nun eine Lawine ausgelöst. Anders kann ich das nicht sagen. Auch in mir, das ist, glaube ich, immer noch nicht zu Ende. Also ich entdecke immer noch Prozesse oder Sachen, die eigentlich immer noch verarbeitet werden müssen.
Und da sind ja auch so mehrere Schicksale.
Ja.
Und ich finde es ganz wichtig, ich finde sowas müsste auch in Schulen als Pflichtfach, also als Pflichtfilm überhaupt, zumindest in der Schule, dass man eben darüber was erfährt, auch wenn man dann erstmal emotional total ergriffen ist. Also Ihre Geschichte hat mich auch total emotional ergriffen, aber wenn man dann darüber nachdenkt und wenn Sie darüber reden können, ist es ja auch für Sie toll.
Also, ja, ne? Es ist also für mich... Also es ist eigentlich für mich eine Erleichterung,
genau,
jetzt darüber
meine, ne?
sprechen zu dürfen.
Das
ja,
kann,
das
ne?
ist richtig. Ja.
Es gibt ja nicht mehr so viele Zeitzeugen. Und deshalb finde ich das ganz toll mit dem Stolperstein, dass man auch so, dass auch die Bevölkerung da ein bisschen...
Ja, ich durfte ja hier mal im Museum vor zwei Schulklassen sprechen und ich muss sagen, wir hatten hinterher eine sehr lebhafte Diskussion und die fand ich ganz gut. Und ein Junge, 10. Klasse, war also wirklich absolut marxistisch geschult und kam dann, und dann habe ich ihn eine ganze Weile reden lassen und habe gesagt, in vielen Dingen muss ich dir recht geben, hast du recht, aber ich bin deinen ganzen Argumenten gar nicht gewachsen, da kann ich nicht mithalten. Aber mein Grund, dass ich heute vor euch stehe, ist das: Du darfst jetzt deine Meinung äußern, du kannst die jetzt sagen. Und das ist doch das Wichtige. Auch wenn wir jetzt, also da wurde ich mit der Arbeitslosigkeit, die wir haben, mit der Hoffnungslosigkeit, und dass das damals genauso war, ich sage, alles richtig, aber das ist der Grund, warum ich heute vor euch stehe, damit das sich nicht wiederholt. Das ist so wichtig. Und dass wir hier, ich meine, in Magdeburg gibt es ja leider sehr viel Rechtsradikale, ich finde das sehr, und ich habe immer, früher habe ich gedacht, das ist, die sterben aus. Aber das ist eine Hydra mit 100 Köpfen, also ich finde, die sterben nicht aus, und das finde ich ganz entsetzlich. Und darum denke ich, ist es auch für mich jetzt, solange ich noch reden kann, finde ich es ganz wichtig, dass ich vor Schulklassen eben sage, lasst euch nicht wieder verblenden. Es ist doch heute eine ganz andere Zeit als damals. Die haben Fernsehen, die können reisen. Aber was hatten wir denn? Wir hatten einen Volksempfänger, oder wie das hieß. Und da kam nur eine Stimme raus, und das war immer dieselbe Propaganda. Und es gab einen englischen Sender, und ich weiß, dass man den immer einstellte, und der meldete sich immer mit so einem Bum, 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 Bum. Und da wurden Decken übers Radio gehängt im Kriege, und man wollte hören, wie weit ist der Krieg. Und das war, also wenn man da erwischt worden wäre, es wäre ganz entsetzlich gewesen. Und trotzdem weiß ich, dass wir also diesen Sender immer hörten. Am liebsten durfte ich das ja gar nicht merken, aber ich meine, so ganz dumm war ich doch nicht. Also ich merkte das doch, dass da immer was war. Nur gesprochen wurde nicht darüber. Nie. Ich meine, Sie wachsen alle heute in einer Zeit auf, man kann sich das ja gar nicht so vorstellen. Wir hatten ein Telefon, aber nach Hohndodeleben gab es kein Telefon. Und am 16. Januar ist mein Haus hier ausgebombt, und ich bin mit dem Fahrrad zu meiner Omi in den Laden gekommen, da war meine Mutter nicht, und ich stolperte dann über den breiten Weg. Also ich würde sagen, die Schuttberge waren so hoch, die Leichen lagen rechts und links, und ich wollte hier zu unserem Haus in die Königgrätzer Straße kommen. Bin auch bis dahin vorgedrungen, und das glimmte dann so ganz langsam vor sich hin. Und da ich immer, vielleicht war meine Mutter so streng, weil ich immer schon ein bisschen unvorsichtig war, und man hatte mich deswegen besonders geschützt, ich drang natürlich in unsere Wohnung, die war ja unten, kam bis in die Küche, die noch heil war, und ich weiß nicht warum, da stand ein Eierbecher, und den habe ich genommen, habe den mitgenommen. Diesen Eierbecher habe ich also immer noch, der ist wie eine Trophäe aus diesem Haus. Es ist so albern, aber dieser kleine braune Eierbecher, den gibt es noch, und den hüte ich. Also ja, und dadurch, dass wir nun ausgebombt sind, sind natürlich auch die ganzen Erinnerungen an meinen Vater damit mit weggegangen. Nicht? Denn wir haben ja hier zusammen gewohnt. Auch wenn er 43 schon gestorben war, aber da war ja seine Erinnerung, sein Leben.
Haben Sie sonst noch Erinnerungen an den 16. Januar? Wie haben Sie das empfunden?
Das weiß ich noch genau. Also ich weiß ganz, wie furchtbar das war, dass ich von Hohndodeleben, wir haben, das liegt ja hoch, und wir sahen diese ganzen Brandbomben, wir sahen Magdeburg von da oben brennen. Und ich setzte mich am nächsten Tag auf mein Fahrrad und fuhr also, wie gesagt, bis zum breiten Weg. Die Ecke war ja noch ziemlich heil, da kam ich ja auch gut durch. Und dann, ja, das hieß Scharnow, das, wo das alte Stadttheater ist. Von da ab fing das dann an, also ein Stückchen später. Wirklich, dass der breite Weg war, also ich würde sagen, so hoch. Und ich stolzierte da nur über Schuttberge, und es qualmte und brannte, und es stand entsetzlich, aber ich wollte ja nun zu unserem Haus. Und ich dachte, dass meine Mutter in dem Haus wäre. Aber ich weiß gar nicht, wo wir uns wiedergefunden haben, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass dieses Haus, und dass ich heulend vor dem Haus stand und natürlich einfach in das Haus reingegangen bin, denn unten brannte ja von oben langsam nach unten runter. Und ich bin auch noch in den Keller gegangen. Was ich da gesucht habe, weiß ich nicht. Aber, tja, das weiß ich hundertprozentig, dass ich bis in den Keller gegangen bin. Der war ja ganz heil. Ne? Aber das sah grässlich aus. Also wirklich, der breite Weg war also eine Schlachtstraße, rechts und links. Und hier am Alten Markt gab es ein Kino und da müssen ganz viele Menschen an dem Tag im Kino gewesen sein. Also es war furchtbar vor den Kinos, also das war ganz entsetzlich. Nein, das habe ich sehr genau noch in Erinnerung.
Und als sogenannter Mischling erster Klasse mussten Sie ja den Stern nicht ertragen?
Nie. Nein, den musste ich nicht tragen. Nein. Das wäre ja furchtbar gewesen. Dann hätte ich ja so ein Mahnmal gehabt. Nein, den musste ich nicht tragen. Mein Vater musste ihn tragen.
Haben Sie mitbekommen, wie Leute dann auf der Straße auf Ihren Vater reagiert haben? Zu den Kindheitserinnerungen?
Nein. Weil mein Vater nur ganz kurze Zeit, glaube ich, mit dem Stern gelaufen ist und hatte immer eine Aktentasche davor. Also das muss relativ sehr kurz gewesen sein, denn dann wurde er ja auch schon weggeholt. An eine Tante Gustl, das ist also die Schwester der Mutter meines Vaters, war eine Lieblingstante. Die weiß ich, die wohnten in Berlin und die sind alle nach Theresienstadt, glaube ich, damals gekommen. Also die ganze Verwandtschaft hat meines väterlicherseits hat sich irgendwie aufgelöst und ist, wie sagt man heute so schön, deportiert worden, nicht? Nein. Nein, bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Nee. Nein. Eigentlich war der Sack war ja auch noch zu. Außer, dass mein Vater umgekommen ist, was ich ja nun wirklich authentisch auch dann begriffen habe, mit 13, 14 Jahren, dass der also in Auschwitz umgekommen ist, weil man ja nun wusste, was Auschwitz war. Aber verlassen, nein. Nee, bin ich nie auf die Idee gekommen. Ja, also wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, dann fällt es mir viel leichter. Ich wüsste jetzt im Moment auch nicht, was ich vergessen habe. Ich habe bestimmt eine Menge vergessen. Aber wann war das? Welche?
Den Tag der Befreiung, als Sie den Alliierten.
Sie meinen ja nach Kriegsende?
Ja.
Ja, das habe ich ja gar nicht in Magdeburg erlebt. Magdeburg wurde ja heiß, furchtbar umkämpft. Und wir sind ja schon vorher, also ich würde sagen, 2 Monate vorher haben wir Magdeburg verlassen, all dieweil die Gefahr bestand, dass wir noch sonst abgeholt worden wären. Es muss auch noch Menschen gegeben haben bei der Gestapo, die vielleicht Menschen geblieben sind. Also meine Mutter hatte irgendwo einen Herrn, der kam so ab und zu mal in den Laden und der hat dann wohl so verlauten lassen, ach, würden Sie doch, ich würde Ihnen empfehlen, doch noch eine Reise anzutreten. Das wäre besser und sicherer. Also wir standen, das hat sich später herausgestellt, irgendwie noch auf der letzten Liste und wären wahrscheinlich noch 45, meine Mutter und ich, abgeholt worden, wenn wir dann nicht fluchtartig, wie gesagt, nach Wedringen auf den Fahrrädern, ich habe die Strecke heute mal angeguckt, das ist eigentlich doch ganz schön lang, die wir da gefahren sind mit dem Fahrrad und der aufgelösten Wehrmacht entgegen. Ja, und für mich war das ja eine Befreiung. Also ich habe das ja nicht als Kriegs, wie soll ich mal sagen, mir hat man das ja so beigebracht, jetzt werden wir wieder, jetzt können wir wieder Mensch sein, so nach dem Motto. Bis dahin waren wir ja nur immer in Angst. Keine Fragen mehr kommen. Ich weiß nicht, Christoph, ist die Zeit lang genug gewesen?
Ich weiß nicht, wenn es keine Fragen gibt, würde ich mich erstmal bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich würde mich bedanken fürs Kommen und vielleicht würde ich sagen, wir gehen jetzt noch in ein Restaurant, falls jemand Lust hat, falls Interesse, vielleicht ist das so in einer lockeren, ungezwungeneren Atmosphäre nochmal angenehmer. Vielleicht kommt man noch
denke beinahe.